SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Sarah Sasso. Schönen guten Abend. Jetzt ist es offiziell. Bundeskanzler Scholz hat den Antrag auf Abstimmung über die Vertrauensfrage gestellt. Nach dem Sturz des Assad-Regimes will die Bundesregierung die Beziehung zu Syrien wieder aufnehmen und beim Wiederaufbau helfen. Und nach dem Schleusenunfall hängen weiterhin Frachtschiffe auf Mosel und Saarfest. Ein Krisenstab sucht nach Lösungen. Diese und weitere Themen bis 18 Uhr hier in der SR-Info-Bilanz. Schön, dass Sie dabei sind.
SR-Info.
Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt. Und damit die Wahlen tatsächlich so stattfinden können, fehlt noch eine Formalie. Die Bundestagsabgeordneten müssen Kanzler Scholz das Vertrauen entziehen. Und heute hat Scholz nun den Antrag für diese Abstimmung über die Vertrauensfrage gestellt. Und dann kann der Bundestag am nächsten Montag darüber abstimmen. Barbara Kostolnik aus unserem ARD-Hauptstadtstudio ist in der Leitung. Und von ihr würde ich gerne wissen, was steht denn in diesem Antrag eigentlich drin?
Ich darf es Ihnen vorlesen, es ist sehr kurz, ich verspreche es. Gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen. Ich beabsichtige, vor der Abstimmung am Montag, dem 16. Dezember 2024, hierzu eine Erklärung abzugeben. Das ist der Antrag. Und Fun Fact, genauso hat Gerhard Schröder im Jahr 2005 den Antrag gestellt. Wortgleich, nur das Datum ist anders.
Also abgeschrieben sozusagen.
Ja, wenn man so will.
Wie genau wird denn dann am Montag diese Abstimmung ablaufen?
Es gibt eine Debatte im Deutschen Bundestag. Um 13 Uhr geht die los. Und da wird Olaf Scholz darlegen, warum er diese Vertrauensfrage stellt. Also er wird vermutlich nicht besonders viel Nettes über die FDP sagen, weil das Vertrauen in die FDP war ja dahin, vor allem in den Finanzminister Christian Lindner, unter anderem wegen so Geschichten wie D-Day und so weiter, muss man ja nicht weiter ausführen. Also er wird das ausführlich begründen, warum er die FDP entlassen hat und warum er diese Vertrauensfrage jetzt im Deutschen Bundestag stellt.
Jetzt geht Bundeskanzler Scholz ja davon aus, dass ihm auch das Vertrauen entzogen wird. Das ist ja ein strategischer Zug, um eben Neuwahlen einleiten zu können. Und es sieht ja auch alles danach aus, dass es aufgehen wird. Aber was passiert denn, wenn er sich da verrechnet hätte?
Ja, das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, weil er ist ja Chef einer Minderheitsregierung. Rot-Grün hat keine Mehrheit im Deutschen Bundestag und deswegen ist er ja in dieses Schlamassel quasi geraten. Wenn er dem Bundestag bittet, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird die Mehrheit der Abgeordneten ihm das Vertrauen nicht aussprechen, rein numerisch. Aber dann gibt es natürlich auch immer so gewisse politische Planspiele, zum Beispiel in der AfD, dass man sagt, naja, aber Scholz ist vielleicht gar nicht so schlimm wie ein eventueller Kanzler Merz, also sprechen wir mal Scholz das Vertrauen aus. Und dann könnte theoretisch, sehr theoretisch es sein, dass noch ein paar Abgeordnete von der AfD dazukommen und dann hätte Scholz plötzlich eine Mehrheit und dann würde ihm das Vertrauen plötzlich ausgesprochen. Aber die rot-grüne Koalition hat das Ganze sozusagen antizipiert und deswegen beschlossen, dass die Grünen dem Bundeskanzler das Vertrauen nicht aussprechen. Die werden sich enthalten. Und das ist dann gleichbedeutend mit einer Nein-Stimme. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Bundeskanzler eine Mehrheit bekommt.
Also wir gehen davon aus, dass alles so läuft wie geplant. Und nach diesem Vertrauensentzug, da schlägt der Bundeskanzler also eine Auflösung des Parlaments vor. Und wie geht es dann weiter? Bleiben Abgeordnete und auch der Bundeskanzler weiter im Amt bis nach den Wahlen?
Die bleiben geschäftsführend im Amt. Olaf Scholz wird dann, wenn er die Vertrauensabstimmung verloren hat, zum Bundespräsidenten gehen. Noch am selben Tag, am Montagnachmittag ist das geplant und wird mit ihm sprechen. Und dann wird der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Da gibt es dann Fristen. Und dann wird am 23.02. die Neuwahl stattfinden. Aber bis dahin ist die Bundesregierung geschäftsführend im Amt. Es gibt auch noch eine Sitzungswoche. Also man kann da durchaus auch noch Debatten hören. Und es ist auch schon von Olaf Scholz zumindest der Appell ergangen, mit ihm zusammen noch ein paar Gesetze zu verabschieden. Vielleicht eine kalte Progression, Kindergeld erhöhen oder auch das Deutschlandticket weiter zu finanzieren. Also es ist durchaus noch einiges in der Pipeline. Ob es durchkommt, ist wieder eine andere Frage.
Sagt Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Bundesverteidigungsminister Pistorius, der ist gerade nach Jordanien gereist. Anschließend fliegt er dann weiter in den Irak. In beiden Ländern sind deutsche Soldaten stationiert. Sie sind dort im Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat unterwegs in der Region. Gabor Hallasch berichtet.
Wie geht es der Truppe kurz vor Weihnachten? Mit dieser Frage reist der Verteidigungsminister nach Jordanien und den Irak. Nun kommt ein weiterer Punkt für Boris Pistorius dazu. Die Region ist zuletzt noch unruhiger geworden. Es stellt sich auch die Frage, wie blicken die Soldatinnen und Soldaten auf die Lage in Syrien, den Sturz von Diktator Bashar al-Assad und eine mögliche Machtübernahme von religiösen Extremisten.
Ich hoffe sehr, dass die verschiedenen Akteure nun alles daran setzen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wir wissen alle und dürfen da keine falschen Erwartungen haben. Das wird kein kurzer und kein leichter Weg, aber einer, auf den wir begleiten sollten, in eine friedliche Zukunft für die Menschen in dem Land, für mehr Stabilität in der Region.
Die Bundeswehr soll im Irak und in Jordanien dabei helfen, dass die Terroristen vom Islamischen Staat nicht wieder erstarken. Bis zu 500 deutsche Soldaten sind deshalb seit 2015 eingesetzt, im Rahmen einer internationalen Anti-IS-Koalition und eines NATO-Einsatzes. Sie übernehmen zum Beispiel Transportflüge und unterstützen durch Tankflugzeuge. Außerdem stellt die Bundeswehr Berater und Sanitäter.
Ich will wissen, wie es den Soldatinnen und Soldaten hier geht. Ich will ihren Blick auf die Situation mitnehmen. Aber ich will auch hören, wo sie der Schuh drückt, wie die Einsatzbedingungen sind, wie sie mit der Situation insgesamt umgehen, aber auch, wo können wir noch besser unterstützen, jetzt und in Zukunft.
Verteidigungsminister Pistorius beginnt seinen Truppenbesuch in Jordanien, fliegt dann weiter in die irakische Hauptstadt Bagdad. Dort trifft er seinen irakischen Amtskollegen und den Kommandeur der NATO-Mission. Morgen ist im nordirakischen Erbil ein Gespräch mit dem Präsidenten der autonomen Region Kurdistan geplant.
Mehr als ein Jahrzehnt hatte Deutschland keine direkten diplomatischen Kontakte nach Syrien. Mit dem Fall des Assad-Regimes ergeben sich jetzt neue Chancen und die möchte die Bundesregierung nicht verpassen, auch wenn noch vieles unklar ist, berichtet Uli Haug aus Berlin.
3 Tage nach dem Sturz von Diktator Assad bleibt die Lage in Syrien auch für die Bundesregierung weiterhin unübersichtlich. Innenministerin Faeser.
Also nochmal, wenige Tage nach dem Umsturz Assads werde ich in der Öffentlichkeit noch keine Lageeinschätzung in Syrien abgeben können. Das wäre nicht seriös.
Die Lage ist nicht stabil. Es kommt noch zu Kämpfen und Gewalt. Der sogenannte IS ist noch nicht vollständig besiegt, sagt Außenministerin Baerbock. Sie hat aber auch Neuigkeiten.
Dass in der letzten Nacht ein Waffenstillstand zwischen türkisch unterstützten Milizen und Kurden vereinbart werden konnte, ist bei aller Vorsicht erstmals eine gute Nachricht.
Die Bundesregierung wolle verhindern, dass Syrien erneut zum Spielball ausländischer Kräfte und Mächte wird, sagt Baerbock. Mit Blick auf die militärischen Angriffe Israels und der Türkei auf syrischem Staatsgebiet wird die deutsche Außenministerin deshalb auch ungewöhnlich deutlich.
Nachbarn wie die türkische und israelische Regierung, die Sicherheitsinteressen geltend machen, dürfen mit ihrem Vorgehen nicht den Prozess gefährden.
Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter spricht davon, dass die Türkei und Israel die Region neu ordnen. Er fordert, darauf einzuwirken und mit behutsamer Diplomatie dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt vor Ort wächst.
Wir können nur Angebote machen. Die Zukunft Syriens liegt in der Hand der Region und da sollten wir konstruktiv mitwirken.
Die Bundesregierung will mit einem 8-Punkte-Plan einen friedlichen Machtwechsel unterstützen. Ein eigener Sonderkoordinator im Auswärtigen Amt soll sich nur um Syrien kümmern. Erfahrung auch mit der islamistischen Rebellengruppe HTS hat man im Entwicklungsministerium. Neben den Briten sind die Deutschen die einzigen gewesen, die in der von der HTS kontrollierten Region Idlib engagiert waren, sagt Entwicklungsministerin Schulze.
Und letztes Jahr wollte die HTS zum Beispiel ein Sittengesetz mit Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum einführen. Und wir haben dann gemeinsam mit den Briten über die Vereinten Nationen klargestellt, dass wir unter solchen Bedingungen nicht mehr im Nordwesten Syriens engagiert sein können. Auch viele Menschen vor Ort haben demonstriert. Und im Ergebnis hat die HTS das Gesetz nicht beschlossen.
Geld als Druck und als Hilfsmittel im Umgang mit den neuen Machthabern. Kurzfristig stellt die Bundesregierung beispielsweise 8 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Auch weil die Lebensmittelpreise in Syrien explodieren.
Jetzt sind die Preise für Lebensmittel erneut dramatisch hochgeschnellt. Allein für Brot in den letzten Tagen um 900%.
Deutschland will sich in Syrien engagieren. Inwieweit das überhaupt möglich ist, wird sich aber erst in Wochen und Monaten zeigen.
Über die geplante Syrienhilfe war das Uli Haug. Das Kabinett hat eine neue Klimaanpassungsstrategie beschlossen. Und was genau da drin steht, weiß ARD-Hauptstadtkorrespondent Dietrich Kallmeurer.
Stürme, Hitzewellen, Starkregen. Die Folgen des Klimawandels sind vielfältig. Die Klimaanpassungsstrategie soll Städten und Gemeinden helfen, sich besser auf solche extremen Wetterereignisse vorzubereiten und die Menschen besser schützen, erklärt Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen.
Das ist leider notwendig, weil wir auch in Deutschland mit Hochwasserkatastrophen, mit Starkregenereignissen, aber auch mit Hitze und Dürre bereits jetzt zu kämpfen haben. Und wir uns darauf einstellen müssen, dass sich das auch verstärken wird.
Lemke verweist auf die bereits hohen Schäden infolge der Klimaveränderungen.
Seit 2000 sind das bereits Schäden in Höhe von 145 Milliarden Euro. Dem wollen wir mit Vorsorge begegnen.
Die Strategie legt erstmals klare Ziele fest. Es geht dabei um Bereiche wie Infrastruktur, Landnutzung, Gesundheit, Stadtentwicklung und so weiter. Insgesamt sind mehr als 180 Maßnahmen geplant. Die Ministerin nennt Beispiele, wie auf die Klimaveränderungen reagiert werden soll.
Indem zum Beispiel im Gesundheitswesen, in Pflegeeinrichtungen Trinkpläne erstellt werden, indem in Städten Grünflächen und Wasserflächen zur Kühlung, aber auch zur Aufnahme von Starkregen geschaffen werden. Aber wir wollen auch unsere Infrastruktur resilienter machen, indem zum Beispiel die Höhen von Brücken an Starkregenereignisse, an Hochwasserkatastrophen angepasst werden.
Bauern sollen Hilfen bekommen, ihre Betriebe zum Beispiel an wechselnde Niederschlagsmengen anzupassen. Kommunen müssen bis 2030 Pläne erstellen, wie sie mit den klimatischen Veränderungen umgehen. Ziel der Strategie ist es auch, dass die Menschen besser gewarnt werden, etwa vor Extremwetter. Neben digitalen Warntafeln, Sirenen und im Rundfunk sollen dabei Warn-Apps eine wichtige Rolle spielen.
Hier wollen wir die Maßnahme so ausgestalten, dass mehr Menschen die Apps nutzen. Das betrifft einmal die Warn-App, aber auch die Warnungen vor zu hohen Ozonwerten oder vor Hitzeereignissen. Denn gerade die Kombination von Hitze und Ozonwerten kann für die menschliche Gesundheit schnell belastend werden.
Lob für die Strategie kommt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace, deren politischer Leiter Georg Kössler sagt:
Wenn man an Klimawandel denkt, denkt man heutzutage nicht mehr an den Eisbären auf der Scholle, sondern an die sich türmenden Autos, zum Beispiel in Valencia oder das Ahrtal. Die Klimakrise ist hier bei uns und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt dran anpassen.
Mit Blick auf die anstehenden vorgezogenen Neuwahlen erhebt Greenpeace eine klare Forderung.
Ich erwarte von allen Parteien, die in ihren Wahlprogrammen schreiben, dass ihnen Klimaanpassung wichtig ist, dass sie sich zu dieser Strategie und ihrer Umsetzung bekennen und dass sie dafür sorgen, dass die Mittel den Kommunen und Ländern bereitgestellt werden.
Mit der Strategie setzt die Bundesregierung eine Regel aus dem Klimaanpassungsgesetz um. Die nächste Regierung könnte sie ändern, aber das ist zeitaufwendig und langwierig.
Und gleich geht es weiter mit den Missbrauchsfällen um den saarländischen Priester Dillinger, mit denen sich eine Kommission befasst, nach den Meldungen mit Stefanie Balle.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Pläne für ein Kraftwerksgesetz aufgegeben. Konkret ging es um den Bau neuer Gaskraftwerke. Ein Ministeriumssprecher teilte mit, die Umsetzung des Gesetzes sei nicht mehr möglich, da sich keine Mehrheit finde. Wirtschaftsminister Habeck wollte mit dem Gesetz erreichen, dass alte Kohlemeiler durch Gaskraftwerke ersetzt werden, die später auf Wasserstoff umgestellt werden könnten. Bis spätestens 2038 sollen in Deutschland alle Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Der Großteil des Strombedarfs wird bereits heute aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Die Bundesregierung hat die Mietpreisbremse verlängert, und zwar bis Ende 2029. Allerdings ist fraglich, ob das in dieser Form beschlossen wird, denn eine Mehrheit im Bundestag ist nicht absehbar. Die Mietpreisbremse gilt zurzeit in gut 400 Städten und Gemeinden, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist. Hier dürfen die Mieten in bestehenden Wohnungen in der Regel höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Im Saarland greift die Mietpreisbremse nicht. Der Wattgasser Bürgermeister Greiber hat das Führungskräfteseminar für Verwaltungsmitarbeiter in einem 4-Sterne-Romantik-Hotel gegen Kritik verteidigt. Der SPD-Politiker relativierte gegenüber dem SR die Kosten, die der Gemeinde für Kost und Logis der 25 Teilnehmer entstanden sind. Demnach hat das zweitägige Seminar die Gemeinde insgesamt rund 15.000 Euro gekostet. Allein für die Seminarleitung und die Bereitstellung der Infrastruktur seien rund 8.000 Euro angefallen. Für die Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer 7.000. Teile des Gemeinderates und der Bund der Steuerzahler hatten die Seminarkosten kritisiert, vor allem die Buchung in einem Vier-Sterne-Hotel.
SR Info.
Edmund Dillinger, der Name des Priesters aus Friedrichsthal, ist mittlerweile ein Synonym für alles, was in Sachen Missbrauch in der katholischen Kirche falsch lief und läuft. Wir erinnern uns, das ist der Priester, in dessen Nachlass im Frühjahr 2023 tausende Bilder mit teils jugendpornografischem Material entdeckt wurde. Den Fall Dillinger behält auch die sogenannte Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich des Bistums Trier im Blick. Und die hat am Nachmittag ihren dritten Zwischenbericht vorgestellt. SR-Inforeporter Oliver Buchholz hat sich diesen Bericht angeschaut. Oliver, was steht denn da Neues drin?
Also im Fall Dillinger, den du angesprochen hast, kam jetzt ein Fall von bestätigtem sexuellen Missbrauch dazu. Es handelt sich um einen ehemaligen Schüler von ihm in Bitburg. Da hat Dillinger wohl im Religionsunterricht ihm in die Hose gegriffen. Das ist jetzt der 20. konkrete Missbrauchsfall, der ihm nachgewiesen wurde. Bislang waren es 19. Sind wir ehrlich, das ist jetzt keine große Überraschung mehr. Aber es zeigt dann irgendwie doch, dranbleiben lohnt sich und auch die Arbeit der Aufarbeitungskommission trägt dann, wenn jetzt halt nur noch langsamer, aber sie trägt Früchte. Ansonsten dritter Zwischenbericht. Die Kommission tagt ja schon seit 2021 und hat verschiedene Studien in Auftrag gegeben. Da gibt es dann immer so einen Zwischenstand. Zum einen läuft eine psychologische Studie, was macht Missbrauch, natürlich mit den Opfern, aber auch mit den Angestellten und mit den Partnern von Betroffenen. Und es gibt eine historische Studie und die biegt jetzt ebenfalls in die Zielgerade ein. Da wird es jetzt ganz spannend, weil die Amtszeiten der Bischöfe Marx und Ackermann, also die Jahre 2001 bis 2021 betrachtet werden. Und da geht es dann auch um ja noch lebende Personen. Es wird eben sehr spannend dann, was den Fall Dillinger betrifft. Auch da läuft die Untersuchung weiter. Da wollen sich die Verantwortlichen jetzt seine Tätigkeiten in Afrika genauer anschauen.
Auch wenn Dillinger schon nicht mehr am Leben ist.
Genau, er ist schon vor Jahren verstorben.
Diese Kommission, die fordert vom Bistum ja auch mit jedem Bericht Veränderungen. Ist da denn mal was passiert?
Genau, also am Ende ihrer Berichte gibt die Aufarbeitungskommission immer so eine kleine Handlungsempfehlung, was das Bistum denn nacharbeiten sollte. Beim letzten Mal war das der große Punkt Aktenführung. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, allein im Fall Dillinger hat das Bistum Trier 8 verschiedene Personalakten geführt. Das macht die ganze Sache natürlich auch undurchsichtig. Das wurde angemahnt und da ist jetzt wohl was ins Rollen gekommen. Die Aufarbeitungskommission hat das nochmal überprüft beim Bistum und hat gemerkt, ja, dass diese Akten jetzt eben zusammengezogen werden, natürlich auch im Rahmen von Digitalisierung. Ein anderer Punkt ist die Akteneinsicht für Betroffene. Die wird immer wieder kritisiert, dass das sehr schwierig ist. Da ist das Bistum jetzt wohl dabei, eine Handreichung herauszugeben. Das ist noch keine große Veränderung, aber immerhin, man sieht, dass sich was bewegt. Aber andere Punkte, die kritisiert werden, sind weiterhin offen. Zum Beispiel transparente Strukturen. Meint jemand, der im kirchlichen Bereich irgendwie erfahren gemacht hat, missbraucht wurde, der weiß oft gar nicht, wer ist denn zuständig. Und häufig gehen die Stellen dann hin und sagen, ach nee, das war ein Ordenspriester, dann wir nicht, bitte weiterziehen. Und so werden Betroffene häufig von A nach B geschickt und das kritisiert die Aufarbeitungskommission und da ist offensichtlich noch nicht viel passiert.
Das ist ja jetzt schon der dritte Zwischenbericht und dazu kommen noch Ergebnisse von Teilstudien und Sonderberichte. Geht das dann also jetzt die nächsten Jahre immer so weiter?
Es ist in der Tat manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten. Wo stehen wir jetzt überhaupt in dieser Aufarbeitung? Tatsächlich ist für den April 2025 der Abschlussbericht geplant. Dann ist eben die Zeit bis zur Gegenwart sozusagen beleuchtet. Aber die Aufarbeitungskommission gibt schon Hinweise darauf, was sie empfehlen, wie es danach weitergeht. Sie sprechen jetzt auch davon, dass es eine Erinnerungskultur geben muss. Als Beispiel werden da Zeitzeugengespräche genannt, Kunstaktionen könnten stattfinden, auch eine Gedenkstätte richten die ein. Also es wird dann eben nochmal spannend, was in diesem Abschlussbericht steht und eben auch, was darüber hinaus passiert.
Nochmal zum Abschluss die Frage, wer sitzt denn überhaupt in dieser Kommission?
Das sind also ehrenamtliche Personen, die zum Teil von den Ländern bestimmt wurden, also vom Saarland und auch vom Land Rheinland-Pfalz. Der Vorsitzende etwa dieser Kommission, Gerhard Roberts, ist ehemaliger Justizminister von Rheinland-Pfalz. Da sitzen aber auch Vertreter von betroffenen Beiräten drin. Da sitzt natürlich auch ein Vertreter vom Bistum mit drin. Und die haben eben, deswegen nennen sie sich unabhängig, bekommen also kein Geld vom Bistum dafür, aber eben jede Menge Akteneinsicht, also alles, was sie fordern, dürfen sie reinschauen und sind keine kirchlichen Mitarbeiter.
Das Gespräch mit SR-Info-Reporter Oliver Buchholz haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 2024 war ein schwieriges Jahr für die Wirtschaft, auch an der Saar. Die Auftragslage schlecht, eine Verbesserung erwarten in den kommenden Monaten nur wenige Unternehmen. Und was das für den Arbeitsmarkt zur Folge hatte, das hat die Bundesarbeitsagentur nun ausgewertet. Aus der Wirtschaftsredaktion berichtet Jimmy Both.
Die Konjunktur in Deutschland und im Saarland schwächelt. Das hat sich 2024 auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Höhere Arbeitslosigkeit, weniger Beschäftigte. Besonders im Handel und in der Zeitarbeit bekommen das die Arbeitnehmer zu spüren. Dazu die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
Wenn wir uns die Entwicklung im Saarland in 2024 anschauen, können wir schon feststellen, dass sich die strukturellen und konjunkturellen Eintrübungen auch am Arbeitsmarkt zeigen. Wir haben einen Rückgang der Beschäftigung, wir haben einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es ist kein beängstigendes Ausmaß, aber die positiven Entwicklungen sieht man nicht mehr.
Im Schnitt waren 2024 37.200 Menschen im Saarland arbeitslos. Ein Plus von 4,5% im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der gemeldeten neuen Stellen. Sie lag bei 18.000, minus 24%. Während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung insgesamt zurückgeht, schnappt die Teilzeitfalle im Saarland immer häufiger zu, beobachtet man bei der Arbeitsagentur.
Es ist jetzt schon seit Jahren so, dass die Vollzeitbeschäftigung eher zurückgeht und die Teilzeitbeschäftigung ansteigt. Was in diesem Jahr besonders ist, ist, dass die Teilzeitbeschäftigung nicht mehr nur bei Frauen ansteigt, sondern auch bei der Beschäftigung von Männern ansteigt.
Dem Rückgang der Beschäftigung wirkt die Integration von mehr Menschen mit ausländischem Pass entgegen. Besonders Menschen aus Asylherkunftsländern und weiteren Staaten außerhalb der EU wie Mexiko oder Indien haben im Saarland Arbeit gefunden.
Menschen mit deutschem Pass im Saarland werden weniger und wir sehen, dass wir in der Beschäftigung auch ein Abbild dieser Entwicklung haben. Die Beschäftigung der Menschen mit deutschem Pass geht sehr deutlich zurück, während der Gesamtrückgang ein Stück weit von einem Anstieg der Beschäftigung von Menschen mit ausländischem Pass aufgefangen wird.
Immer mehr Menschen im Rentenalter gehen weiterhin arbeiten. In der Gruppe der über 65-Jährigen ist die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresvergleich um fast 15% gestiegen. Positive Nachrichten gibt es vom Ausbildungsmarkt. Erstmals seit mehreren Jahren sind wieder mehr Verträge abgeschlossen worden. Dennoch waren zuletzt noch 700 Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch 2025 wird die Flaute auf dem Arbeitsmarkt voraussichtlich anhalten. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rechnet mit einem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Saarland um 0,2% und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 2,2%.
Auf der Mosel bei Cochem hat am Sonntag ein Schiff ein Schleusentor beschädigt. Die Technik ist hin. 70 Frachtschiffe stecken nun fest, allein 17 davon hier bei uns im Saarland. Und heute hat sich ein Krisenstab getroffen, um eine Lösung für die gestrandeten Schiffe zu finden. SR-Info-Reporterin Semin Sadeghi.
Saarbrücker Bürgerpark, 12 Uhr mittags. Ein Bild, wie wir es vermutlich im Moment häufiger sehen werden entlang der Saar. Ein riesiger Kran lädt 30 bis 80 Tonnen schwere Behälter von mehreren Tiefladern auf ein Schiff, das am Ufer liegt. Die Behälter kommen aus Duttweiler und müssen nach Rotterdam, können aber nicht den gesamten Wasserweg nehmen. Grund dafür ist die kaputte Schleuse im rheinland-pfälzischen Müden. Also müssen die Behälter einen Umweg fahren, sagt Yannick Alt, der den Transport durchführt.
Wir müssen über die Mosel Richtung Nancy fahren. In Nancy würden wir wieder auf den konventionellen Straßentransport umschlagen und dann 200, 250 Kilometer durch Frankreich über die Straße zurücklegen, um dann in Lauterburg in den Rhein umzuschlagen, um dann über den Rhein nach Rotterdam zu gelangen. Viel Arbeit wegen einer kleinen Schleuse, genau.
Mitten im Trubel der Schiffführer der MS Mattia Mauritz Mudde aus Holland. Als er am Sonntag von dem Unfall erfahren hat, wusste er direkt, was ihm und seinen Kollegen blüht.
Tja, scheiße, ein Problem. Ja, ich meine, das ist einfach ein technisches Defekt, was passiert. Das könnte bei mir auch passieren. Glücklich bin ich das selber nicht, so sehe ich das dann. Ja, ist natürlich schwierig. Da ist mal ein Weg, zum draußen aus der Mosel zu gehen, wenn eine Schleuse nur ist.
Aber im Moment hat Kapitän Mudde noch Glück. Er hat noch einen Auftrag und kann Güter von A nach B bringen, liegt also nicht in einem der Häfen fest. Um diesen Schiffführern zu helfen, es sind mehr als 70 allein auf Mosel und Saar, hat sich das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt heute Morgen zu einer Krisensitzung getroffen und eine Lösung erarbeitet, um den festsitzenden Schiffführern zu helfen.
Ja, wir werden ab nächster Woche einen Versuch starten, diese Schiffe in eine Art Notschleusung dann zu Tal zu bringen, dass sie aus dieser Sackgasse rauskommen und dann Richtung Rhein fahren können, um dort wieder Ladung aufzunehmen.
Wie genau das technisch funktioniert, das wollte der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes, Albert Schöpflin, noch nicht verraten. Erstmal wolle man gucken, ob es funktioniert. Aber wenn, dann geht es vermutlich nicht ganz so schnell, wie es sich einige erhoffen. Mit der Behelfsschleusung dauert es statt 20 Minuten vermutlich mehrere Stunden, ein Schiff durch die Schleuse zu bekommen.
Wir werden auf jeden Fall alles dran setzen und werden auch jetzt nicht da mit einer 8-Stunden-Schicht arbeiten, sondern wir starten mit einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Wir hoffen, dass wir es vielleicht in diesem Jahr bis zum Jahreswechsel noch schaffen können.
Schiffführer Mauritz Mudde hofft, dass der Plan funktioniert.
Ja, sehr gute Idee. Ich bin kein Techniker dafür. Ich bin Techniker für meine Schiff. Ja, muss man sehen, da sind viele Leute damit dran und ich glaube, die finden eine Lösung.
Den Zeitplan für die Reparatur der Schleuse in Mythen bringt die Notschleusung nicht durcheinander. Man geht weiterhin von Ende März aus, sagt Schöpflin. Trotz der angedachten Lösung treffen sich in diesen Minuten Schifffahrer von der Saar, um über eine Sammelklage zu beraten. Denn auch wenn sie nur bis Ende des Jahres festsitzen, müssen sie doch mit mehreren Wochen Verdienstausfall rechnen. Auch Schiffführer Mauritz Mudde überlegt, sich der Klage anzuschließen. Aber in erster Linie hofft er, bald wieder Richtung Heimat fahren zu können.
Da ich trotzdem noch nach Holland fahre, könnte zu meiner Heim für Weihnachten zu feiern mit meiner Familie. Ja, hoffe, dass das klappt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. So eine Fußball-WM ist ja für viele ein Highlight. Auch die, die sonst gar nicht so wild sind auf König Fußball. Wie das 2034 sein wird, das ist die Frage. Da findet die WM nämlich im arabischen Wüstenstaat Saudi-Arabien statt. Trotz großer Kritik hat der Weltfußballverband FIFA am Nachmittag bei einem virtuellen Kongress Saudi-Arabien den Zuschlag erteilt. Jens-Jörg Krieg hat die Abstimmung für uns mitverfolgt und ich habe ihn jetzt in der Leitung. Herr Rieck, es wurde ja auch gleichzeitig über die Vergabe der WM 2030 abgestimmt. Die soll auf mehreren Kontinenten, auch in Europa, stattfinden. Wieso hat es denn schon wieder so eine Blockabstimmung gegeben? Also zwei WMs sind auf einmal vergeben worden. Das sollte doch eigentlich gar nicht mehr so sein.
Genau, so ist es. Das wäre auch die bessere Variante gewesen. Es war die größte Wahl, die eine Nichtwahl war, die es heute gab. Man hatte das im Herbst des vergangenen Jahres schon wieder etabliert, dass es doch wieder zwei am Block sozusagen gibt in einer Abstimmung, wo es nur eine Stimme gibt. Das heißt, also wenn der Deutsche Fußballbund der Meinung war, dass Portugal und Spanien gute Bewerber für 2030 sind, dann war dieses Jahr zugleich das Jahr für Saudi-Arabien. Das war wirklich diabolisch vorbereitet, muss man sagen. Ein perfekter Plan. Am Ende gab es auch nur Beifall und eine wirklich schleimige Veranstaltung, echt, wo Gianni Infantino sich abfeiern ließ von diesen 211 Landesverbänden für die viele, viele Kohle, die er jetzt reingeholt hat. Aramco, das ist der Energiefonds von Saudi-Arabien, einer der teuersten und größten Fonds der Welt, ist gerade Hauptsponsor geworden bei der FIFA. Das war ein derart abgekartetes Spiel, dass es eigentlich, nicht eigentlich, sondern das ist nur traurig war, muss man wirklich sagen.
Gianni Infantino, der FIFA-Chef, dem wird ja ohnehin unterstellt, dass diese Ausschreibung des Turniers schon so formuliert war, dass es auch eigentlich nur auf Saudi-Arabien als Veranstaltungsort gepasst hat. Was stand denn da drin? Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, es war natürlich so, dass beispielsweise diese von uns zu Recht kritisierten Menschenrechtsverletzungen oder miserablen Zustände, es gab bis zur letzten Woche 304 Hinrichtungen in Saudi-Arabien allein in diesem Jahr. Sie sind auf Platz 166 der Pressefreiheitsliste, weit hinter Katar und Russland, dass das sozusagen herausgenommen wurde. Es gab also eine Bewerbung oder ein Bewerbungspapier, wo all diese Dinge aber nur im Zusammenhang mit der WM stehen durfte. Die generelle Lage der Menschenrechte in einem Ausrichterland war kein Kriterium. Und so, wenn man das so macht, dann schreibt man das natürlich den Saudi-Arabien genau sozusagen in die Papiere gewissermaßen hinein. Sie brauchten Saudi-Arabien. Sie hatten gerade auch so ein paar Geldprobleme bei der FIFA beispielsweise für die Club-WM im kommenden Jahr. Da gab es keinen Fernsehpartner. Der ist jetzt mit der Sohn gefunden, aber natürlich mit Geld aus Saudi-Arabien. Es war ein absolut abgekartetes Spiel und leider hat der DFB da eine schlechte Rolle gespielt und mitgestimmt. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn man Rückgrat bewiesen hätte und genau wie Norwegen dagegen gewesen wäre.
Dann muss man jetzt eben schauen, wie bleibt die DFB und die übrigen Länder dann noch glaubwürdig.
Absolut.
Danke, Jens-Jörg Krieg, über die Vergabe der FIFA-WM in Saudi-Arabien. Daran gibt es viel Kritik. Dann fehlt noch das Wetter. Es bleibt grau, aber immerhin trocken, bei 2 bis 5 Grad. In der Nacht dann bedeckt. In höheren Lagen zieht auch Nebel auf. Die Temperaturen 2 bis -1 Grad. Es kann dann auch glatt werden in der Nacht. Morgen dann wieder trüb und grau bei 1 bis 4 Grad. Aber immerhin sind am Nachmittag ein paar Sonnenstrahlen möglich. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Ich bin Sarah Sasso. Einen schönen Abend.